Dominik, was ist los? Wir sind in Bromans Headquarter in Berlin. Es ist 23.27 Uhr an einem Montag, denn wir haben heute noch was vor, da gehen wir gleich rein. Willkommen zu Broman State University, eurem College Football Podcast. Dominik und ich sind natürlich hier, um erstmal primär Recap von den beiden Halbfinalspielen. Wir haben auch einige News reinbekommen, aber erstmal, wie immer, Dominik, wie geht es dir? Und warum sind wir heute so spät noch im Büro? Was haben wir vor?
Ey, es ist wirklich die geilste Zeit des Jahres, weil man schmeißt den Schlafrhythmus raus. Jeder kann dich anmachen, was auch immer in der Früh, weil man einfach die ganze Nacht wach geblieben ist und Football geschaut hat, ob es NFL ist, ob es College ist. Es macht einfach nur Spaß. Es gibt kaum eine bessere Zeit. Das ganze Jahr labern wir über was auch immer es ist, wem seine Freundin vielleicht jemanden einen Sieg gekostet hat oder sowas. Vollkommen egal.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hin wollte.
Wenn ihr merkt, ist es 13:30 Uhr. Welche Freundin ein...
Ich wollte irgendwie
was
sagen...
Was habe ich verpasst?
All die Side-Stories und so weiter, die wir erzählen in der Off-Season, In-Season und so weiter, ist völlig egal, wenn man zu diesem Zeitpunkt jetzt kommt.
Jetzt verstehe ich dich. Ich glaube, jetzt hatte jeder andere auch verstanden. Aber gerade war ich so ein bisschen verwirrt. Ist okay. Ist okay.
Komplett einfach, was redet der jetzt gerade? Okay. Wir fangen mal an mit dem Elefanten im Raum.
Also wir gehen erstmal in die News. Okay.
Wir gehen direkt in die News.
Okay.
Und ich mache den Bericht mal auf. Es ist natürlich jetzt eine sehr, sehr heiße Situation. Es geht um einen jungen Receiver, der für sehr, sehr viele Leute ein Erstrunden-Pick war, vor dem, was passiert ist. Und es geht um keinen anderen als LSU-Wide Receiver Kyren Lacy, der am 17. Dezember einen Autounfall verursacht hat, das leider eine Person getötet hat und zwei weitere verletzt hat. Wir wissen es aber noch nicht genau, was passiert ist. Momentan, was die Polizei berichtet, ist, dass es sehr schnelle Geschwindigkeit war von dem Auto, das Kyren Lacy angeblich gefahren ist, das dann quasi in einer Nicht-Vorbeikommen-Zone jemanden überholt hat. Und deswegen mit Reaktion, weil diese Person es nicht erwartet hat, ist dann ausgewichen, in ein anderes Auto reingefahren und quasi, die sind ja so mit, wie sagt man, Kopf an Kopf, also Head-to-Head-Collision. Also
ja, einfach frontal gegeneinander. Ja.
Genau, dass der so ausgewichen ist und leider ist dann Kyren Lacy von dieser Szene geflüchtet und das wird alles ermittelt. Und er wurde schon, verhaftet, war dann im Gefängnis, hat dann aber auch Bond, das heißt ja diese Auszahlung, die du hast.
Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ihr wisst aber, glaube ich, was wir meinen, also wenn du bezahlst und dann aber auf Bewährung raus darfst. Kaution, oder?
Kann sein.
Ich glaube Kaution.
Aber es ist halt richtig schlimm, weil es ist berichtet, dass er es war, es wird natürlich investigiert. Wir müssen es abwarten. Es ist sehr traurig für die Familie, die jemanden verloren hat, die sie geliebt haben. Die anderen, man wünscht ihnen auch nur nach diesen Verletzungen eine gute Erholung und allem. Aber wir müssen halt dieses Thema weiter ansprechen, weil wir das auch schon gesehen haben mit Georgia und all die dummen Sachen, die die machen. Mhm. Und jetzt hast du einen wirklich ambitionierten Superstar, jemand, der auf so gleichen Trajectory wie Malik Nabers ist oder war letztes Jahr, der bei LSU zockt und einfach Dummheiten macht. Und da muss man halt jetzt einfach sagen, wir sehen mehr und mehr davon, weil diese jungen Männer noch nie die Verantwortung hatten und das Geld hatten, das sie jetzt haben in NIL-Zeiten und so weiter.
Das finde ich, da, guck mal, ich will da mal kurz reingehen, weil das finde ich ein spannender Punkt. Findest du, dass weil College-Athleten, gerade im Football, ich meine in anderen Bereichen ja auch, beim Basketball und so weiter gibt es das ja auch jetzt generell, aber gerade im Football, wir sind ja sowieso College-Football-Podcast, aber Football ist ja natürlich auch ein bisschen mehr Geld noch drin, dass NIL-Geld junge Männer in Anführungszeichen dementsprechend versaut und du vielleicht Dinge tust, die du hättest du das Geld nicht bekommen, sondern wärst einfach nur in dem Moment berühmt, weil du ja trotzdem ein Starspieler bist an deiner Uni. Aber hättest du das Geld nicht, du dich anders verhalten würdest? Also bei ihm jetzt individuell kann man es natürlich nicht irgendwie sagen. Du kannst es ja nicht in Einzelcases jetzt irgendwie, ne, so. Darüber rede ich nicht, aber ich rede generell davon, ob NIL-Geld sowas natürlich auch dann triggern kann, sage ich mal.
Ja.
Würdest du sagen, ja oder nein?
Ja, ich glaube, jedes Jahr gibt es viele College-Athleten, die dumme Sachen bauen. Das war es schon in meiner Zeit, das war es vor meiner Zeit, das wird es auch in den nächsten 20 Jahren geben. Aber dieser Trend, den man jetzt hat, beobachten muss, ist, diese Spieler hatten noch nie das Geld, was sie haben momentan. Wir sehen zum Beispiel in anderen News, dass Quarterbacks von einer Schule zur nächsten transferieren und Millionen von Dollar bekommen. Das gleiche gilt auch für Receiver und so weiter. Die kriegen Millionen von Dollar jedes Jahr. Und wenn du diese Kohle noch nie hattest und du jetzt jung bist und du sagst, hey, ich will einfach schnell fahren, ich kaufe mir jetzt so ein Superauto und fahre mit 200, 250 km/h da, wo man überhaupt gar nicht so schnell fahren darf, dann passieren dümmere Sachen und desto schneller man geht, desto größer die Auswirkungen sind. Man, entweder für sich selber oder für andere. Und für mich, jetzt mal ohne, dass ich jetzt Politik oder politisch korrekt diese schwere Sache angehe, also es sind ja schwere Neuigkeiten zu berichten und politisch korrekt, finde ich, habe ich das jetzt gerade berichtet. Meine eigene Meinung ist, diese Spieler sind einfach dumm. Die sind einfach dumm. Du hast so viel Kohle, du kannst deine Generationen jetzt schon als 18- bis 22-Jähriger komplett versorgen und 3,5 Monate vor dem NFL-Draft entscheidest du dich, so eine dumme Scheiße zu tun, verdirbst dir dein ganzes Leben, die Person, die gestorben ist, alle Menschen um dieser Person herum kriegen diese Person nicht zurück. Die ganzen Geschichten, die ganzen Zeiten, das ganze Gefühl kriegen die nie zurück, weil du eine voll idiotische Entscheidung getroffen hast. Und ich hoffe es jetzt ganz ehrlich, natürlich, man muss warten, bis das Urteil ihn dann auch berichtet, aber es schaut nicht gut für ihn aus. Ich hoffe ganz ehrlich, dass die NFL sowas anschaut und dafür auch keine Toleranz mehr hat. Das dürfen die nicht.
Was genau meinst du damit? Also, dass er zum Beispiel nicht
draftet wird? Nicht gedraftet wird. Nicht gedraftet wird, weil du kannst mir nicht sagen, dass jemand bei irgendeinen dummen Aktionen ums Leben kommt und du dann, hey, ich mach mal eine kleine Pause, ich bin suspendiert für 4 Spiele und dann darf ich spielen und bin trotzdem ein Drittrunden-Pick oder sowas. Sowas finde ich nicht in Ordnung. Das ist einfach nicht mehr fair.
Ja, ich bin vollkommen bei dir. Also, dass die NFL auch irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen sollte, finde ich ein guter Punkt. Dass man sowas dann vielleicht auch sagt, so, dass er ist nicht mehr draft-eligible, also er darf gar nicht gedraftet werden. Dann stelle ich mir aber die Frage, wo ziehst du da die Linie? Muss das Case-to-Case betrachtet werden? Weil du hast ja auch viele College-Studenten, die draft-eligible sind, oder College-Athleten, die draft-eligible sind, die ja nicht so eine schwere Straftat begehen, aber trotzdem Straftaten begehen. Und dann ist für mich auch die Frage, wo ziehst du die Linie? Also weißt du, also wo willst du als zum Beispiel Roger Goodell, der Commissioner der NFL, dann die Linie ziehen und sagen, okay, wenn du jemanden bei einem Autounfall wie hier jetzt tötest, okay, dann bist du nicht eligible, in den NFL-Draft zu gehen. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, wegen Drogen mehrmals vorbestraft bist, dann darfst du noch... Weißt du, also deswegen ist es so ein bisschen so, wie willst du das abwägen? Ich finde die Idee gut, aber dann stelle ich mir die Frage so...
Ich verstehe es auch.
Ist, glaube ich, schwierig, so zu judgen dann.
Ich würde es so sagen... Ich weiß, das hört sich auch ganz so brutal an, aber sagen wir mal, das Urteil ist, du hast es getan. Du bist schuldig. Und normalerweise bist du im Knast als normalmenschlicher für 5 Jahre. du bist 5 Jahre von der NFL gesperrt. Würde ich dann einfach so sagen. Du kannst dein Leben, vielleicht hast du Glück und wirst schuldig verurteilt oder was auch immer, bist dann aber draußen und darfst normale Leben führen, weil du ein Athlet bist. Aber dann muss die NFL sagen, wisst ihr was, du bist trotzdem schuldig verurteilt und die Sperre gilt so lange, wie dir das normale Urteil wäre.
Also meinst du aber, weil du dann auf Bewährung bist? Oder was genau meinst du? Wenn du im Gefängnis bist, kannst du ja eh nicht in die NFL.
Ja, aber ich meine es im Sinne von, es gibt manchmal diese Urteile, wo du schuldig bist oder du akzeptierst einen Deal und sagst, ja, ich bin schuldig, aber ich zahle so viel Geld, dass ich dann auch wegen, guter Bewährung oder so.
Guter Führung
rausgehen kann und so weiter. Sagen wir mal, das ist dann, hey, du bist schuldig, 5 Jahre wärst du im Knast gewesen, mit guter Währung bist du 1,5 Jahre draußen.
Du gehst dann aber dann von diesem, was du bekommen hättest,
ja,
davon gehst du dann aus und das nimmst du als Strafe, dass du so lange nicht in die NFL darfst.
Genau, oder okay, halt, dann sagen die, hey, gute Bewährung, 1,5 Jahre, du bist jetzt auf Parole oder halt, du bist einfach normal lebendiger, aber du darfst für 1,5 Jahre nichts tun, sonst bist du im Knast. So muss dann die Suspendierung ausschauen für die NFL, die dann sagen, hey, das hast du getan, du bist 1,5 Jahre draußen.
Mhm. Nee, finde ich eigentlich ein guter Punkt. Also, ich glaube, wir können das Thema auch hier einmal beenden, außer du hast noch was anderes dazu zu sagen. Ihr könnt gerne uns auch schreiben, was ihr dazu denkt. Ist halt generell ein trauriges Thema, so, ne? Also ja, ich finde schon, dass sowas überhaupt immer wieder passiert und so, immer in den News ist es halt schlimm genug. So, und ja, das ist crazy, weil einfach er macht sein Leben dadurch kaputt, macht so viele andere Leben dadurch kaputt, wie du es gesagt hast. Das ist halt einfach nur, egal wie man es dreht oder wendet, das ist halt scheiße.
Ja.
Und kann man nicht irgendwie anders sagen.
Um jetzt von dieser Story in eine positivere Draft-Story zu gehen, Abdul Kader von Penn State, der Edge-Rusher,
hab ich auch gesehen,
hat nice, sich jetzt entschieden, ins NFL-Draft zu gehen. Und der Typ war auch geil. Er war ja verletzt und angeschlagen, war eine Game-Time-Decision für dieses Halbfinalspiel.
Ja,
hat dann aber auch richtig gut gespielt. Mann, der Typ wird eine Franchise richtig happy machen. Und keine Ahnung, wie die Franchise sich dann entscheiden, aber der Typ sollte eigentlich der erste Edge sein vom Draftboard. Aber wenn der ein bisschen fällt und sagen wir mal ein Team wie die Bears oder so sagen, hey, wir brauchen also vielleicht einen Edge Rusher.
Bears würde es schmecken.
Bears brauchen eher Offensive Line. Also.
Ja, aber stell mal vor, die holen sich noch einen Pass Rusher dazu.
Boah, das wäre crazy. Aber mal schauen, das sind gute Neuigkeiten. Dann, wir warten weiterhin. Drew Aller hat ja gesagt, er kommt zurück.
Quarterback Penn State.
Quarterback von Penn State im gleichen Team. Er hat gesagt, er kommt zurück, aber seine Agentur war eher, hey, du hast richtig hier Chancen, der erste Quarterback dieses Jahr zu sein, wenn du rauskommst. Die mögen dich sehr, sehr. Dieses Spiel, wo er jetzt gerade hatte, würde wahrscheinlich eher denken, nein, komm nicht raus.
Darüber reden wir gleich noch. Aber
er hat noch 2 Wochen, sich zu entscheiden.
Ich wollte gerade sagen, der Cut-Off-Point ist doch, ist das nicht Ende Januar?
Ja, ist so 26. oder Mitte 20. Ich wüsste jetzt nicht genau.
Bis dahin dürfen, also wir können ja kurz mal zwischendurch die Erklärung geben, also bis, es gibt dieses bestimmte Datum, wir müssen es jetzt nochmal nachgucken, damit wir genau den Tag wissen, aber es ist immer so Ende Januar, bis wohin sich College-Athleten, die in den Draft gehen könnten, sich dazu entscheiden können, in den Draft zu gehen, also sich sozusagen für den Draft bereit zu erklären, damit die ganzen Teams wissen, okay, den Spieler könnten wir auswählen mit unserem Pick, den wir in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Runde haben. Und deswegen, also die ganzen großen Spieler, die natürlich jetzt in der ersten, zweiten Runde gehen, das sind immer dann die News, wo man sagt, oh shit, der kann jetzt gedraftet werden. Und Drew Aller, der Quarterback von Penn State, ist sozusagen noch ein bisschen dazwischen. Er hat schon gesagt, er will da bleiben, aber gleichzeitig sagt sein Management, ey, du hast aber eine Chance, der beste Quarterback zu sein. Und das natürlich dann viel mit garantiertem Geld in Verbindung, ne? Und deswegen ist da gerade so ein bisschen dieses Hin und Her. Aber wir gehen gleich nochmal in das Spiel rein, wo er nicht so eine gute Performance hatte. Deswegen müssen wir nochmal darüber diskutieren, gleich wenn wir über das Spiel reden, wie das seinen Draftstock beeinflusst hat.
Also ich habe es jetzt vor mir. Es ist für viele Spieler andere Tage, wo es beendet ist und so weiter.
Ehrlich, ich dachte, das wäre ein Cut-Off-Point.
Für Championship-Spiele und so weiter.
Okay, aber das macht ja Sinn.
Genau.
Das wusste ich gar nicht.
Aber die Soft-Deadline ist der 6. Januar. Das ist halt für alle anderen Spieler, die es nicht so weit schaffen, wo die Saison vorher vorbei ist. Du hast dann aber auch eine spezifische Cut-Off am 15. Januar, wo die dann auch nachtragen können, hey, kriege ich eine extra Saison, weil ich mich verletzt habe und so. Heißt, die könnten quasi da reingehen, aber wenn die dann so einen Special Waiver kriegen, dass sie zurückgehen können, okay, können sie bis zum 15. zurück.
Aber das ist ja nur, wenn du dich schon, wenn du schon für den Draft dich anmeldest, aber dann zurück ist es ja nicht andersrum. Du hast ja keine Ausnahme, wo du sagst, ich bleibe und dann gehe ich doch in den Draft.
Ja, also du kannst nicht nach dem gewissen Zeitpunkt dann reingehen.
Das meine ich.
Für Championship-Spieler, ich weiß nicht, ob das nur für die ist, die im National Championship-Spiel sind oder auch für die, die jetzt gerade in den Halbfinalen sind, weil alles verzögert sich ja um eine Woche quasi, weil wir jetzt in einer neuen Ära sind von College Football, wo wir mehr Spiele haben. Mhm. Aber wir gehen über, was letztes Jahr uns gegeben wurde. 24. Januar war das für die Championship-Spiele normalerweise und die NFL-Teams mussten von dem 25. bis zum 27. eine spezielle Genehmigung oder einen speziellen Schein kriegen, wo diese Spieler dann sagen, nee, wir wollen doch nicht. Also du kannst quasi bis 24. sagen wir mal reingehen, aber kannst dich am 27. oder 26. um 23.58 Uhr entscheiden, nee, ich will raus.
Okay. Aber 24. würde ja immer noch Sinn machen, weil es drei Tage nach dem Championship ist.
Ja.
Also aber, deine Saison ist ja dann auch vorbei, ob du gewonnen hast oder verloren.
Aber es gibt auch eine Möglichkeit, bis zum 7. Februar ab jetzt dann trotzdem rauszugehen. Also das heißt, jeder kann dann rausgehen, der nochmal ins College gehen könnte, könnte sich entscheiden nach dem 7. Februar, weil du hast dann quasi auch in all diesen All-Star-Games gespielt. Du kannst quasi mit NFL-Teams direkt reden. Du bist in dieser Interviewzeit und allem. Und wenn die dir sagen, nee, wir sehen dich ganz ehrlich als Zweitrunden-Pick oder so und du denkst, nee, ich will Erstrunden-Pick sein, dann kannst du sagen, nee, ich opte out und gehe zurück in die Schule.
Aber das ist, wie gesagt, wie eben schon erklärt, nur so, dass du zurückgehen kannst. Also es gibt keinen Grund oder keine Möglichkeit, dass du sagst, ich gehe nicht in den Draft und wenn du die Deadline verpasst hast, dann nochmal zu sagen, ich gehe doch in den Draft.
Genau,
du
das gibt's
nicht.
Du kannst
nur sagen, ich gehe in den Draft und dann an verschiedenen Punkten sagen, ich opte out, heißt, ich gehe doch nochmal zurück ans College, aber nicht andersrum. Das ist auch eigentlich dann wichtig zu wissen, gerade wenn man Spieler ist. Alright, wir haben über ältere Spieler geredet. Lass uns zu einem Quarterback gehen, oder?
Ja.
Ja, du wolltest
ich
auch
weiß genau,
hast
in
deine
was
Augen,
du
hast in deinen Augen gesehen. Also, das Team, worüber wir jetzt erstmal reden, ist Georgia. Sie waren in den Playoffs. Sie hatten eine Bye-Week. Sie waren an 2 gerankt, haben dann gegen Notre Dame gespielt, verloren, wie ich es gepickt habe, Dominik. Nochmal Salz in die Mund.
War das nicht das Einzige, das du richtig hattest?
Sei leise jetzt, sei leise. Ist doch egal, lass mir doch mal ein bisschen jetzt.
Der will sich so gönnen und feiern lassen.
Gönn mir doch mal, Dominik. Naja, aber wir reden über Georgia, denn der Quarterback, der nicht spielen konnte zu dem Zeitpunkt, musste ja der Backup-Quarterback drauf. Weil Carson Beck, der damalige, ich sag schon damalige Quarterback von Georgia, nicht spielen konnte durch seine Verletzung, die er schon in der Regular Season bekommen hat, hat jetzt entschieden zu transfern. Er war im Transferportal, aber auch nicht für lange. Er hat, glaube ich, wie lange war das? 2 Tage später?
Boah, er war übel schnell.
Ja. Er hat auf jeden Fall gesagt, nee, Georgia, ich geh ins Transferportal. Ich glaube, einen Tag später postet er mit seiner Freundin ein Bild, wie er U-Zeichen macht und dann erst bei Miami. Also es war wirklich so irgendwie innerhalb von 24, 48 Stunden, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Und ist auf jeden Fall jetzt der neue Quarterback von der University of Miami und ist da noch für ein Jahr. Und er bekommt für das eine Jahr, Dominik, korrigiere ich, wenn ich falsch bin, aber 10 Millionen Dollar in NIL-Geld. Also das ist
brutal absurd,
wenn man darüber nachdenkt, wie viele, überleg mal, selbst wenn du First-Round-Quarterback in der NFL bist, bekommst du keine 10 Millionen pro Jahr.
Das ist krass.
Das musst du runterrechnen. Wenn du, guck mal, lass mal gerade gucken. Der First Overall Pick letztes Jahr, was hat er bekommen? 38 Millionen, 37 Millionen?
Irgendwas, ja.
Aber
irgendwas
so, also höheres, also ein bisschen höher als 35. Ihr könnt es nochmal alle recherchieren. Kann ich ja auch nochmal machen, aber es sind so 36, 37 Millionen Dollar gewesen. Das rechnest du durch 4 plus die 50 Option, die du ja auch noch bekommst. Heißt, du spielst im Prinzip 5 Jahre lang als NFL Quarterback unter 10 Millionen Dollar pro Jahr. Es ist zwar knapp unter 10, aber du hast keine 10 voll. Und er hat jetzt in seinem einen Jahr, bekommt er 10 Millionen Dollar in NIL-Geld. Für ein Jahr bei Miami.
Ja, das ist crazy.
Also, Ey, ich hätte es auch gemacht. Ich hätte auch,
Bruder, das,
weil
ist,
das Ding ist, da müssen wir auch kurz drüber reden. Sein Draftstock, wir haben eben schon über Drew Allar geredet und bei Carson Beck war es ja ähnlich. Er hat am Ende nicht gut performt, war dann auch noch verletzt und hat natürlich jetzt viele Fragezeichen hinterlassen. Er ging ja in die Saison als eigentlich der beste Quarterback, wo alle gesagt haben, okay, der geht ganz, ganz oben in der ersten Runde. Aber je länger die Season war, desto mehr ist er gefallen. Und deswegen war er jetzt auch einer der Quarterbacks, die gesagt haben, sorry, ich bin als nächstes Jahr dran, ich bleib noch ein Jahr. So, das war ja der Grund, warum er überhaupt das alles jetzt gemacht hat, sonst hätten wir jetzt Carson Beck ja im NFL-Draft gesehen. Aber jetzt erst Carson Beck, NFL-Draft 2026, schaut aber nochmal 10 Millionen ab. Und wir haben es auch schon mal gesagt, aber ich will dich trotzdem mal fragen, Dominik, ist NIL ein Grund dafür oder hätte er das auch gemacht ohne das NIL-Geld?
Safe NIL. Bruder, du kriegst 10 Millionen im Jahr, du gehst nach Miami, deine Freundin geht zu Miami. Also das war ja für mich keine Überraschung, dass er hingegangen ist. Mhm. Weil seine Freundin, die auch TikTok-Star ist und solche.
Echt, das wusste ich gar nicht.
Die ist berühmt, weil sie Basketball spielt und auch eine Zwillingsschwester hat, die Basketball spielt. Die haben quasi immer zusammen gespielt. Kurze Story. Die waren bei Fresno State, als ich noch im College war. Oder die sind ja jetzt im sechsten Jahr oder siebten Jahr im College. Also die sind ewig lang schon drin. Und ja, er ist jetzt mit ihr in einer ernsten Beziehung, aber ich sag es mal so, der Weg, wie Carson Beck jetzt nach Miami gegangen ist, wäre niemals möglich gewesen ohne Caitlin Clark.
Du hast mir heute schon so erzählt, du willst eine komische Side-Story auspacken.
Bruder.
Und jetzt bin ich gespannt, wie du darauf kommst.
Weil wir reden über College, wir reden jetzt mal über College-Basketball, Frauen-Basketball. Caitlin Clark heißt es der Name momentan im ganzen Sport. Ich glaube, es gibt momentan keine Person, die mehr berichtet wird als Caitlin Clark.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, jeder, der hier zuhört, auch wenn er nicht College-Frauen-Basketball guckt oder kennt oder keine Ahnung, auch nicht WNBA, aber ich glaube, Caitlin Clark, selbst wenn man nicht weiß, wie die aussieht, die Person, aber ich glaube, jeder hat den Namen schon mal gehört. Ja.
Genau. Und es hat angefangen im März und ich mache jetzt so eine richtig krasse Überleitung, wie das alles gegangen ist. Im März hat sie gegen LSU gespielt, das Team, das sie damals in dem Finale verloren hat. Da war aber eine Gegenspielerin, die heißt Hayley Van Lith, gegen die Caitlin Clark gespielt hat. Die hat die sowas von vernascht und zerstört, dass sie sich, die Hayley, dann entschieden hat zu transferieren. Dann ist sie von LSU nach TCU gegangen, Texas Christian. Das war die gleiche Schule, wo die Hayley Carvinder gespielt hat, aber weil sie jetzt halt keine Minuten mehr bekommen hätte, weil Hayley Van Lith rübergegangen ist, hat sie sich entschieden, nach Miami zu gehen. Und ihre Zwillingsschwester Hannah hat dann gesagt, wenn du wieder nach Miami gehst, gehe ich auch mit und fange auch mit dem Basketballspielen an. Hannah Carvinder ist die Freundin von Carson Beck. Und Carson Beck ist jetzt nach dieser Saison wegen seiner Freundin, es gibt mir keinen anderen Grund, die 10 Millionen sind auch nice, aber
hätte die auch woanders bekommen.
Hätte die wahrscheinlich auch woanders bekommen, geht aber jetzt halt mit seiner Freundin rüber nach Miami und ohne Caitlin Clark hätten wir niemals Carson Beck bei Miami gesehen.
Es ist einfach 23.50 Uhr an einem Montag und du erzählst mir so eine Story. Ich habe schon den Anfang wieder vergessen.
Ich sehe die Sterne, wie sie sich nebeneinander setzen.
Ja, das Alignment, der ja, du bist auch so der. Was ist dein Sternzeichen, ne? Du bist genau so ein Typ, ey.
Bin ich gar nicht, aber ich sag einfach.
Was ist dein Sternzeichen, by the way?
Ich bin Krebs.
Stimmt, ich auch. Wir sind beide Krebs, stimmt.
Krebse mit Krebse. Okay. Aber ja, ihr könnt halt ausschalten. Das war jetzt halt so eine kleine Story. Ich habe einen Tweet gesehen, fand den witzig. Okay, das war's.
Ihr könnt nicht ausschalten, weil wir reden noch ein bisschen weiter über College Football. Oh, Dominik. Nee, aber generell, was würdest du sagen? Carson Beck, was macht das mit Miami nächstes Jahr? Kurzer Outlook, weil es ist ja schon interessant, darüber nachzudenken. Miami hat ja dann Ward nicht mehr, der geht ja in den NFL-Draft. Carson Beck ist ja im Endeffekt jetzt der Ersatz für Cam Ward, der in den NFL-Draft geht. Sagst du, Miami bleibt competitive, ist ein Top-25-Team. Was ist das Ceiling für Carson Beck mit Miami. Klar, wir wissen noch viele Freshmans nicht und so weiter und so fort. Ne, das muss man alles noch, klar, das muss man alles noch sehen. Ich rede nur von Stand jetzt, was du denken könntest. Was ist möglich mit Carson Beck als Quarterback bei Miami? Und wo sagst du, könnte es auch enden, wenn man sagt, die Saison läuft schlecht?
Ich sage einfach so, er geht in eine Conference, wo es leichter ist zu gewinnen als die SEC. Hey, er ist ein Top-Quarterback. Wir wollen alle sehen, dass er zurückkommt und eine bessere Saison hat, dass er seinen Draftstock wieder hochbauen kann. Das wird ihm auch gut tun. Jetzt hat er Freundin und alles in seinem Umkreis gut für ihn. Mal schauen. Eins bin ich mir 100% sicher, ist, dass seine Defensive, die er bei Miami hat, niemals annähernd so gut sein wird, wie was er jetzt in Georgia verlassen hat. Das ist mein einziger Outlook, den ich habe für ihn. Ich hoffe natürlich, Miami macht weiterhin so richtig geil offensiven Fußball oder Fußball, Football, wie sie diese Saison getan haben. Einfach mal abwarten. Aber dann gehen wir zu einem Quarterback noch, den ich jetzt mit einem anderen verbinde und dann die Überleitung schaffen in die nächsten paar oder die Halbfinalspiele. Und wir gehen zu Quinn Ewers, Quarterback von Texas. Er wurde gefragt, wie seine Zukunft ausschaut, ob er sich vorstellen kann, nochmal im College zu spielen, wozu er geantwortet hat, nein, das ist vorbei. Was jetzt bedeutet, dass Arch Manning der nächste Starting Quarterback für die University of Texas wird. Außer es passiert irgendwas anderes, das wir nicht denken können. Aber mich macht das richtig heiß auf nächstes Jahr schon.
Manning Season. Also für alle, die vielleicht gerade denken, Manning ist irgendwie, steht in irgendeiner Beziehung zu Peyton und Eli Manning. Ja, yep, das ist der Neffe von Peyton und Eli Manning. Also er hat auf jeden Fall die Gene, Quarterback zu spielen. Keine Ahnung, wie groß ist der? Der ist auch 1,95, 96 oder so.
Boah, der ist schon riesig.
Also ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Quarterback. Wiegt doch einiges, ist aber auch athletisch. Ja,
diese Saison ist auch schnell. Schon, also 6'4", so 1,92.
Ja, mehr, oder?
1,92 würde ich sagen.
Echt? War das 6'4", ist doch mehr als 1,92.
Glaube ich.
Ich guck's gerade nach. Ja. Okay, 1,93.
Ja.
Okay, gut. Na, ich dachte, es war 1,95 oder so. Okay, aber auf jeden Fall großer Quarterback, der aber auch athletisch ist, der kann auch einiges mit seinen Füßen machen. So, das haben wir diese Saison schon gesehen. Er hat in manchen Packages ja auch generell Quarterback gespielt bei Texas. Also man hat ihn ja schon ein bisschen gesehen. Er hat ja auch schon ein oder zwei Spiele, ich weiß gar nicht, zwei Spiele gestartet diese Saison.
Oh, ich glaub, oder eins. Drei waren sogar.
Oder drei. Auf jeden Fall war ja Urs zwischendurch verletzt. Deswegen musste Manning ja da ein paar Spiele übernehmen, wo er auch echt gut ausgesehen hat, muss man sagen. Und jetzt hat er nochmal eine ganze Offseason-Zeit, weiß von Anfang an, er wird der Starting Quarterback. Also das wird auf jeden Fall interessant werden. Quinn Ewers ist ja jetzt auch einer der Top-Quarterbacks im Draft. Wir müssen nochmal über die ganzen Quarterbacks, alle, die jetzt denken, ja, mach mal eine Draft-Preview, das kommt alles, nachdem wir aus der Frühlingspause weg sind. Danach steigen wir direkt in Draft-Previews und Mock-Drafts und alles Mögliche ein. Das ist der Plan, dazu aber nachher noch mehr. Jetzt aber die News, die du gesagt hast, er geht auf jeden Fall in den Draft. Kurz, wo siehst du ihn im Draft? Ich meine, wir reden gleich über das Spiel, sie haben verloren gegen Ohio State, kommen wir gleich noch genau zu. Aber wo siehst du Quinn Ewers im Draft gegenüber anderen Quarterbacks? Geht er in der ersten Runde? Wird er fallen? Was ist da so dein Outlook für den Texas Longhorns Quarterback?
Ich sehe ihn in der zweiten Runde. Also das Ding ist, er hat es ja nicht gesagt, dass er in den Draft geht. Er könnte ja theoretisch noch nächstes Jahr im College spielen. Er hat halt wirklich gesagt, dass er kann sich nicht sehen, dass er nochmal spielt, was er dann andeutet, in den Draft zu gehen. Aber dann hat er sich eher so korrigiert und gesagt, nee, ich kann mich nicht mehr bei Texas sehen. Ich glaube, er geht in den Draft. Wenn er ein Jahr wartet, dann wäre es auch gut für seinen Draftstock. Dann ist er vielleicht First Rounder. Aber dann ist er halt nicht mehr bei Texas. Dann könnte er auch transferieren. Ich glaube aber eher, dass er in den Draft gehen wird dieses Jahr. Er hat dann quasi freie Auswahl, desto besser seine Interviews gehen und so weiter. Für einen Zweitrunden-Pick, wenn ich ein Team wäre mit einem älteren Quarterback, wo ich mich jetzt schon versuche vorzubereiten auf die nächsten paar Jahre und so weiter, dann ist Quinn Ewers mein Typ. Ja, er macht ein paar Fehler. die kannst du raustrainieren. Er hat richtig gute Ballfähigkeiten, also wie er den Ball schmeißt. Er ist auch sehr beweglich, hat sich oft Kleinigkeiten verletzt bei Texas. Aber ich mag einfach alles um ihn herum. Er ist ein guter Anführer. Er ist der Grund, warum Texas auf diesen Aufschwung jetzt gerade ist. Ja, sie haben keine National Championship gewonnen, aber hey, am Ende, ich weiß, ich scherze immer rum mit Horns down. Er ist der Grund, warum die so gut sind. Nur statistisch. Er ist 21-5 als Starter in 2 Saisons bei Texas. Dieses Jahr waren 3 Niederlagen von diesen 5. Hat SEC Championship verloren gegen Georgia, was auch nicht leicht ist, waren jetzt im Halbfinale und die waren, ohne dass wir jetzt zu weit nach vorne gehen, wirklich ganz knapp dran, im Finale zu sein. Ich sag jetzt mal so, wenn ein Quinn Ewers nach LA geht, zu den Rams, mit Sean McVay und einem älteren Matt Stafford, ich hätte da schon Bock. Ich würde leicht ein Rams-Fan sein, weil mir gefällt Quinn Ewers. Und
das wäre schon eine geile Position für ihn, ne?
Gebe ich dir recht. Du wärst in der
Pass-Heavy-Offense. Halt so, ja, und er ist ja eh jetzt nicht einer der Top 2 oder 3 Quarterbacks. Also wird auf jeden Fall so Mitte bis Ende erste Runde, vielleicht Anfang zweite Runde gehen. Heißt, die Rams haben auf jeden Fall eine Chance.
Oder Mitte zweite Runde.
Also sagen wir so, anders formuliert, die Rams haben auf jeden Fall eine Chance, ihn zu bekommen. Er ist jetzt nicht einer, der in der Top 10 gehen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ne, so, man hat auch Penix nicht gedacht, dass er 8 overall geht, so. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach. Deswegen hätten die Rams ja vielleicht sogar einen Shot, ihn zu draften, ohne dass sie irgendwie hochtraden müssten oder so. Also, das finde ich gerade ein Szenario, was du da malst, was ich auch. Also, das wäre für ihn auf jeden Fall geil. Es wäre ein Win-Win-Szenario, meiner Meinung nach, weil er muss nicht direkt starten. Stafford ist noch mindestens ein Jahr bei den LA Rams. Du hast Sean McVay, Offensive Guru. Das ist schon eigentlich, das ist ein geiles Szenario, muss ich dir geben.
Kann ich sehen. Würde ich mich freuen, weil Stafford spielt vielleicht 2 Jahre noch oder so, bis er 40 ist. Und dann sagt er auch eventuell, oder war Stafford ist nicht so alt.
Nein, Stafford ist noch nicht 40. Warte.
Nee, ich denke, der ist 37 gerade.
Warte, ich gucke.
Der 36 gerade, sorry.
36,
er wird 37, ja. Dann spielt er 2 Jahre noch, dann ist er 39. Okay, Mathe macht Sinn. Aber ich könnte es mir vorstellen.
Er ist einfach älter als Björn.
Fällt mir der zockt auf. Immer noch, ey.
Ist einfach 88 geboren. 7. Februar.
Das ist crazy.
Stell mal vor, aber gut, wer im Super Bowl dieses Jahr wird, ist er schon 37 im Super Bowl.
Das wäre.
Sollten die Rams so weit kommen.
Das wäre nice. Aber dann lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Und wir reden über das erste Halbfinalspiel.
Let's do it.
Notre Dame Fighting Irish gegen die Penn State Nittany Lions.
Penn State kam rein als 6. Team, Notre Dame als 7. Team. Und ganz ehrlich, knappes Spiel. Wir haben beide auf Penn State getippt.
Ja.
Wir dachten beide auch, es wird deutlicher, als das Spiel jetzt gelaufen ist. Also ich dachte es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das dachtest, aber ich dachte auf jeden Fall, es ist nicht nur ein Field-Goal-Abstand. Ist es aber geworden. Und ganz ehrlich, du hast es sogar noch gejinxt in der letzten Folge. Du hast noch gesagt, stell mal vor, Notre Dame gewinnt es auch noch und kommt einfach ins National Championship. Weil nach der Niederlage gegen NIU, überleg mal, seitdem war alles drin für die. Die haben jedes Team schlagen können, haben nichts mehr verpasst, egal wie schwer der Gegner war. Ich meine, sie haben Georgia geschlagen, 23-10. Klar, Carson Becker hat nicht gespielt, dies, das, jenes, aber trotzdem ist es Georgia. Georgia ist einfach Georgia, du hast über die Defense geredet, brutal. Die haben trotzdem 23 Punkte gemacht. Jetzt gegen Penn State 27 Punkte gemacht. Riley Leonard sah eigentlich ganz nice aus. So, klar, hat ein paar Fehler gemacht, dies, das, aber so, hat die, by the way, weißt du noch die Basketball-Highlights, die ich dir geschickt habe?
Ja,
das ist mir erstmal danach aufgefallen. Shit, auf einmal wurde mir das angezeigt, wie er in der Highschool Basketball gespielt hat.
Bruder, der ist
der
athletisch,
Mann. Der Typ ist
Mann.
Anders.
Der ist crazy.
Der Quarterback von Notre Dame hat in der Highschool auf Leute gedankt, dass er geisteskrank aus. Also, der Typ ist anders athletisch, muss man ihn lassen. Ob er jetzt da der genaueste Quarterback ist, kann man drüber diskutieren, aber generell als Athlet, der Typ ist auf jeden Fall athletisch.
Der war
so,
crazy.
Der ist groß, schwer und kann auf jeden Fall auch laufen. Also, kommen wir gleich zu, aber knappes Spiel. Was sind deine ersten, pass auf, geile Frage. Sag einen Satz, wie du das Spiel beschreiben würdest. Du hast einen Satz.
Offensiver Struggle auf beiden Seiten.
Okay.
So würde ich es sagen. Weil es war ein sehr enges Spiel, aber ich glaube, beide Teams, auf einer Seite Riley Leonard, auf der anderen Drew Allar, werden nicht zufrieden sein, wie sie performt haben. Mhm. Weil, ja, du hast am Ende das Spiel gewonnen, Notre Dame. Ich gehe erstmal so weit. Ich gebe dem Kicker von Notre Dame, Mitch Jeter, das größte Shoutout, das ich geben kann an ihm. Wie sage ich das jetzt am besten? Der Typ hat die eisersten Eier in diesem ganzen College-Football-Playoff, weil, ich gehe jetzt zurück, als Kicker, deine Verantwortung ist, dass du deine Kicks reinmachen musst und das ist es. Er ist in diese Playoffs reingegangen mit, und lass mich mal schnell zusammenrechnen, er war 50% in Field Goals dieses Jahr.
Von wie vielen? Wie viel hat er gemacht?
Er war 6 von 12 vor den Playoffs.
Das ist schon eine durchwachsene Saison. Ne?
Er ist reingegangen mit den schwierigsten Bedingungen, weil er sich nämlich die Leiste gerissen hat.
Boah.
Kicker. Als Kicker die Leiste reißen,
das ist ja das Schlimmste.
Karriereende. Der hatte so viele Schmerzen und Sachen, das hat er dann auch im Interview gesagt, wurde dann während der späteren Seite der Saison healthier und besser gegen IU, also Indiana, 2 von 3. Okay, war jetzt gerade nicht der Unterschied, aber er hat ein gutes Spiel gehabt, einen verpasst, passiert mal. Gegen Georgia in so einer engen defensiven Schlacht, 3 von 3 Field Goals, alles über 40 Yards. Jetzt dann auch gegen Penn State, 2 von 2 Field Goals, beide über 40 Yards mit dem Game Winner.
Und 3 von 3 Extra Punkten.
3 von 3 Extra Punkten auch. Alle Extra Punkte haben gesessen, da hat er keinen einzelnen verpasst diese Saison. Aber man muss ihm einfach die Krone jetzt geben, weil zu dem wichtigsten Zeitpunkt, wenn du den Kicker brauchst im College, wo der Unterschied sein kann, Mitch Jeter, der Senior aus Salisbury, North Carolina, ich muss ihn einfach loben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er nicht einer der größten Leistungsträger ist, warum er da war. Weil stell dir vor, verpasst den Kick am Ende des Spiels. Also Notre Dame hat dann quasi mit Game-Winning-Kick gewonnen. Er verpasst das am Ende des Spiels, gehen zur Overtime und dann gewinnt Penn State. Ich sag dir, diese kleinen Margins in Football machen den Unterschied.
100%.
Aber dann gehen wir mal von Notre Dame. Also Riley Leonard hat auch nicht perfekt gespielt, 2 Interceptions gehabt, aber dafür 2 Total Touchdowns gehabt. Auf dem Boden, muss ich das vorstellen, Notre Dame hatte nur 116 Yards auf dem Boden, aber dafür 2 Touchdowns. Penn State hatte 204 Yards auf dem Boden. Nicholas Singleton, der Running Back, hatte 3 Touchdowns selber. 3 Touchdowns der Penn State.
Und der sah nice aus, ne?
Er ist nice. Catron Allen auch 82 Yards auf dem Boden. Beide Running Backs, die übrigens auch gesagt haben, stimmt, hey, let's run it back. Wir gehen nächstes Jahr wieder hierher zu Penn State. Die haben alle abgeliefert. Aber weißt du, wer nicht abgeliefert hat?
Drew Allar.
Nicht nur Drew Allar.
Ja, aber Drew Allar muss man auch drüber reden.
Ja.
Er bringt nicht, also ein bisschen mehr als 50% der Bälle, Anzahl von 23, 135 Passing Yards. Kein Touchdown, eine Interception.
Digga, du, ich, jeder, der den Podcast hört, ein neugeborenes Baby, wir alle hatten die gleiche Anzahl von Receiving Yards als alle Wide Receiver, die bei Penn State Football gespielt haben.
Das ist Fakt. Deswegen rede ich hier über Drew Allar. Also du kannst über die Wide Receiver reden, aber du musst ja auch irgendwo über den Quarterback reden, wenn das der Fall ist. Wenn du keinen Ball an irgendeinen Wide Receiver anbringst, der positive Yards macht, dann ist ja nicht nur was mit dem Wide Receiver falsch, sondern irgendwas auch mit dem Quarterback. In dem Spiel jetzt.
Bruder, die, die konnten sich gar nicht freigeben. Also die sind gar nicht freigekommen. Die waren sowas von strapped. Die waren wahrscheinlich am Heimflug zurück zu Happy Valley und mussten ihr Gepäck checken und da war trotzdem noch der Notre Dame-Verteidiger, weil die so angeklebt waren bei denen. Wir alle hatten sogar mehr Receiving Yards, wenn ich das jetzt nochmal doppelt checke, als jeder einzelne Penn State Wide Receiver zum
Beispiel. Ich würde sagen, das waren sogar Minus Yards.
Weil Harrison Wallace war der Einzige, der was hatte und der hatte minus 3 Yards. Bruder, was ist das?
Das ist gar nichts. Das ist wirklich. Also, dass du in ein Halbfinale gehst, in den College Football Playoffs und deine Wide Receiver machen Minus Yards.
Die konnten einfach nicht freikommen. Die konnten das einfach nicht freikommen.
Und dann gehe ich wieder zurück. Was hat Marcus Freeman von dem NIU-Coach gesagt bekommen?
Das ist das
Magic.
Größte Geheimnis und größte Rätsel, das ich jemals stellen werde. Weil das kann nicht wahr sein.
Gewinnt Notre Dame die Natty jetzt, oder was?
Wenn Notre Dame die Natty gewinnt, bin ich Marcus Freeman, ich drehe mich um, ich rufe ihn an, den Coach von NIU, und sage ihr, das ist eure Trophäe.
Das ist crazy. Und man muss auch über Marcus Freeman reden, nächstes Jahr NFL.
Question mark mit Bears, auf jeden Fall.
Ja, deswegen. Aber, also, der wird auch gerade angelächelt von einigen Teams.
Aber, ey, NIU National Champs. Das ist die Caption. NIU National Champs.
Irgendwas muss da passieren, wenn die das gewinnen und da muss NIU ja irgendwas bekommen. Vielleicht von dem, ey, da müssen wir auch drüber reden. Das Geld, was Notre Dame gerade macht, weil sie independent sind,
ja,
müssen wir drüber reden.
Die haben keinen Vertrag mit irgendwelchen Conferences. Das heißt, all das TV-Geld von jedem einzelnen Spiel oder College-Football-Playoff-Spiel geht direkt an die Schule von Notre Dame.
Ja, also du hast ja sonst, zum Beispiel, du bist aus der SEC. Und jedes Team, was aus der SEC die Playoffs macht, muss im Prinzip das TV-Geld mit der Conference teilen. Also ja, sag ich mal, weiß ich nicht, Alabama macht 4 Millionen TV-Deal-Geld durch die College Football Playoffs, machst du die 4 Millionen durch jedes einzelne Team in der SEC. So. Was aber jetzt bei Notre Dame passiert, die sind independent, heißt, die haben ja keine eigene Conference. Die suchen sich im Prinzip jedes Jahr die Gegner alleine aus. Haben ja auch schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge erklärt, wie das funktioniert, warum man independent sein kann. UConn zum Beispiel auch. Das ist die dritte, vierte Folge, müsst ihr mal reinhören, falls ihr dann noch Interesse habt und noch nicht genau wisst, wie das funktioniert. Auf jeden Fall gibt es ein paar Colleges, auch Notre Dame, die independent sind und keine Conference haben. Deswegen bekommen sie ja das TV-Geld, aber da ist keiner, mit dem sie das teilen müssen und können. Sie können es auch mit keinem teilen, weil sie keine Conference haben. Heißt, die haben bisher in den Playoffs 20 Millionen plus gemacht mit TV-Geldern. Und es wäre eigentlich ja alles geteilt durch 8 oder 10 oder 12 Colleges, aber weil Notre Dame independent ist, 20 Millionen, alles Cash, Kralle,
ey, die,
das ist schon geil.
Cashen gerade richtig,
richtig ein. Und Freeman muss die Hand aufhalten eigentlich.
Und für Freeman ist es jetzt halt ein komplettes 360 oder kompletter Kreis, der sich schließt. Weil das wird jetzt die Überleitung sein ins nächste Spiel.
Oh, ich weiß, wo du hingehst.
Marcus Freeman von 2006 bis 2008
yep,
war ein Linebacker bei Ohio State University. Und diese Ohio State University hat es geschafft, die Longhorns umzudrehen. Horns down, baby. Und stehen jetzt nach einer 28-14 oder nach einem 28-14 Sieg im College Football Playoff Finale gegen Notre Dame. Und Marcus Freeman darf gegen sein altes Team coachen. Wo er gesagt hat in einem Interview, damals wollte er zu Notre Dame gehen und spielen, hat aber die falsche Entscheidung getroffen, aber jetzt macht er die falsche Entscheidung nicht zweimal, weil er so glücklich ist als Head Coach.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt.
Ja, das ist krass.
Natürlich ein bisschen vielleicht Lüge, dass die Media da so happy ist mit ihm. Aber ich sag einfach, ist nice. Oh, eins dürfen wir nicht vergessen. Der erste Hall of Fame Inductee, das ist jetzt komplett random. Ich habe das gerade erst wieder gemacht. Der erste, warte, ich bin wild unterwegs, aber wir haben ihn gar nicht geehrt. Bruder, der erste Hall of Fame Inductee in dieser College Football Klasse für Hall of Fame ist Nick Saban.
Muss man drüber reden. Das ist okay, da gebe ich dir recht. Der braucht einen Shoutout. Der kriegt einen Shoutout.
Shoutout Papa Saban. Hat er mehr als verdient.
Hab ich
sieben National Championships.
Habe ich heute sogar noch gelesen. Weißt du, was er ist, als, weißt du, was er geschafft hat als einziger College Football Coach ever? National Championship zu gewinnen in drei verschiedenen Dekaden.
Ja.
Boah, ja, das ist crazy.
Er hat in 2000ern, 2010ern und 2020er mindestens eine National Championship gewonnen. Erster College Football Coach ever, der das geschafft hat. In drei verschiedenen Jahrzehnten. Geiles Bild. Dominik zeigt mir gerade ein Bild. Das packst du in deine Story und machst dann da den Roman State Link zur neuen Folge.
Oh,
musst du machen.
Mann, ja, das mach ich.
Das ist der Bezug zu der heutigen Folge. Packst du in deine Story.
Ah, das ist so ein geiles. Das ist einfach Papa Saban mit den Horns. Da.
Papa Saban, alright. Nee, also Endstand, wir haben gesagt 28-14. Im Endeffekt verläuft es. Ja. Dominik, geh mal von Twitter runter jetzt. Was ist los mit dir? Wir sind mitten in der Aufnahme hier. Wir müssen uns noch ein bisschen konzentrieren. Es ist zwar schon jetzt 12, ist schon Dienstag. Es ist schon 12 nach 24 Uhr, also es ist jetzt 0 Uhr. 12 nach 24 Uhr, wer redet auch so? Also 0 Uhr 12 ist es jetzt. An einem Dienstag, Leute. Wir sind mit euch von Montag auf Dienstag gegangen. Und was wollte ich jetzt gerade sagen?
Oder ich habe auch so viele random Thoughts.
Wir haben solche Brain Farts gerade.
Wir sind beide komplett unvorbereitet, weil wir haben jetzt so viel Zeit. Wir haben so viel Zeit jetzt gemacht, weil wir beide gleich kommentieren. Wir machen Vikings gegen Rams. Wir haben das Wochenende Football angeschaut. Ich habe auch kommentiert am Samstag schon. Also ich
Samstag auf Sonntag mit
Mika. Kompletter Schlafrhythmus ist weg. Und wir haben jetzt halt einfach wie ein kleines Kind. Ah, guck mal.
Das auch.
Der blaue Himmel.
Das
ja auch. Oh, wow, hier drüben Schmetterling. Ah, ja, genau. Hier ist ein Wurm.
Genau so fühle ich mich auch gerade. Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken und direkt den roten Faden verloren.
Und bei mir ist es auch so, weil ich wollte das auch erwähnen. Bruder, Caitlin Clark war Guest auf der Jason Kelsey und Travis Kelsey Podcast. Und wir haben ja dieses Jahr schon rausgefunden, dass Timothy Chalamet, der bekannte Schauspieler, ein riesen College-Football-Diehard ist.
Der von Dune.
Der von Dune, genau. Aber auch Chocolate Factory und so weiter.
Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, die meisten kennen ihn von The Dune.
Genau.
Also The Dune, Dune, wie Dune, auch immer.
Dune. Dune, ja. Ja, Al-Haib. Lisan Al-Haib. Okay. Zurückgehen. Caitlin Clark ist genauso ein geiler College Diehard, weil auf dieser Show hat sie so getan, als ob sie es nicht wusste. Und zum Beispiel Jason Kelsey hat gesagt, ah ja, angeblich Drew Allaire, der Quarterback von Penn State, war irgendwie auf so einer Yacht vor dem Halbfinalspiel, weil da war so ein OnlyFans-Model, das ihn gepostet hat, bla bla bla. Und dann Caitlin Clark, anstatt ihn zu korrigieren, hat gesagt, ha, ich dachte, das war doch der Backup-Quarterback. War das nicht der Fall? Also sie fragt quasi nach, obwohl sie weiß genau, über was sie redet. Und da hat er gesagt, ah ja, stimmt. War das auch nicht so, dass er jetzt gerade am gleichen Tag ins Transferportal gegangen ist? Und sie dann so, nee, ich glaube, falls ich mich nicht täusche, er hat vor den Playoffs überhaupt angefangen, haben sich ins Transferportal gemacht. Und dann wirklich jede Kleinigkeit korrigiert über die letzten 20 Jahre von Football Knowledge, wo du dir denkst, noch mehr sympathischer kann die nicht werden.
Kurze Frage, wie bist du da jetzt hingekommen?
Weil ich blau hier, grün da, Ente hier, sowas.
Leute, ihr merkt
Oregon
gerade,
verliert.
Wir waren bei Ohio State gegen Texas Longhorns Halbfinale, wollten das ein bisschen analysieren. Und ihr wartet bestimmt alles schon drauf. Und Dominik redet gerade wieder 5 Minuten über Caitlin Clark. Alright,
so. Oregon hat mehr Kombis von Trikots als National Championships.
Das ist traurig, aber das ist
traurig.
Ist so, was das macht.
Ich feier so, ja die Ente,
Nike-Geld, ja. Was Nike-Geld mit dir macht. So, also Ohio State, Texas Longhorns, Dominik, gib uns mal deine Top 3 Takeaways, komm. Wir müssen mal ein Recap machen jetzt hier.
Boah, erstmal, beide Spiele waren geil. Ohio State, Texas hatte so viel einfach hinter sich. Also jeder hat, ich glaube, gefühlt, dass dieses Spiel um alles geht und dass da wirklich dieses Spiel mit einem Spielzug am Ende entscheidet wird. Will Howard hat gut gespielt. Texas hat kompletter Fokus gehabt auf Jeremiah Smith.
Ich wollte es gerade sagen.
Der Freshman. Okay. Wer jetzt das Spiel nicht angeschaut hat und sagt, hey, warum redet ihr über Jeremiah Smith? Der Typ hatte einen Catch für 3 Yards. Warum redet ihr über ihn? Weil Texas wirklich das ganze Spiel lang sich auf ihn fokussiert hat und nicht einen, nicht zwei, sondern drei Leute zu allen Zeitpunkten haben sich nur auf ihn fokussiert. Die hatten quasi einen Safety over the top at all times.
Ich hab's gesehen.
Die haben einen Corner, der ihn Man Press gespielt hat. Und dann auch noch der Nickel war dann in einer Zone drüben auf der rechten Seite, der sicher gemacht hat, wenn der hier eine Route auf dieser Seite rennt.
Nach innen, ja.
Der einzige Weg ist nach innen auf die Linebacker und die Linebacker sind dann zwar auch da, aber er rennt nicht auf dieser kompletten linken oder rechten Seite, wo auch immer er lined up war. Und die haben es geschafft. Es war ja so ein Quick Screen Pass, war sein einziger
Catch. Den dann für 3 Yards, also war ja jetzt auch nichts Wettbewegendes. Deswegen, also der Gameplan ist ja erstmal aufgegangen, trotzdem haben sie 28 Punkte geschafft zu scoren. Ich meine, Judkins war nice, der eine Screen Pass.
Bruder,
der war brutal.
Darauf wollte ich kommen, dieses Situational Football. Texas hat es ja geschafft, vor der Halbzeit noch einen Touchdown zu machen. Dann steht es 7-7 mit, ich glaube, da waren so 20 Sekunden auf der Uhr oder so.
Wenn überhaupt.
7-7, du gehst in die Halbzeit, komplettes, also Abschlacht dieses Fest, oder dieses Spiel, komplett einfach, besser geht's nicht, High-End und so weiter. Und dann wahrscheinlich der Lieblings-Radio-Call oder halt Kommentieren-Call, den es gibt dieses Jahr im College Football, war, als Fowler, der Play-by-Play-Announcer, gesagt hat, ja, just wait, Travion Henderson's a guy, he can make something out of anywhere, he can take anything for a touchdown. Und wirklich, als er das gesagt hat, fängt Travion Henderson seinen einzigen Catch an diesem heutigen Abend aus einem Running Back Screen und macht einen 75-Yard-Touchdown genau vor der Halbzeit.
Ich habe gerade nachgeschaut, 13 Sekunden vor der Halbzeit.
Also war 13 Sekunden?
Ja,
keine Zeit auf der Uhr.
War, und deswegen, also die waren ja nur so, okay, die Hoffnung war ja, hoffentlich geht er für irgendwie 20, 30 Yards, wir kommen irgendwie in Field Goal Range und können nochmal ein Field Goal draufpacken. Aber dass er dann aus so einem Screen, und wir einfach allen weggelaufen sind. Also Judkins sah nice aus.
Bruder, der war einfach schnell weg.
Er war gone.
Sowas von schnell weg.
Also da hatte kein Texas Longhorns Defender irgendeine Chance, da mitzuhalten. Das war wirklich, also das war ein richtig krasser Spielzug. Und dann natürlich, wie du schon gesagt hast, Ohio State geht 14-7 in Führung zur Halbzeit. Dann kommt Texas dann nochmal wieder, gleicht aus, 14-14. Aber ganz ehrlich, im vierten Quarter, all Ohio State. Ich meine, im vierten Quarter hat Ohio State Texas Longhorns 14-0 outscored, haben dann natürlich am Ende 28-14 gewonnen. Also
das Ding aber mit dem ist halt, ja, 28-14, aber man kann wirklich einen Spielzug nennen, der diesen Unterschied hatte. Und das war am Ende 4th and goal. Also erstmal, Ohio State kriegt 2 Back-to-Back PIs in der Endzone. Texas ist quasi an der 1-Yard-Linie. Und kommt nicht rein. Die haben irgendwie so einen Running Back, ich weiß nicht, ob es ein Toss war oder ein Running Back Sweep, auf die linke Seite, der dann für einen Loss ging. Dann ist es 4th down and goal, 21-14 der Stand. Und dann kam es wirklich zu diesem einen Spielzug an, wo Jack Sawyer, der Top-defensive Spieler von Ohio State, Team-Captain alles, gegen seinen ehemaligen Mitbewohner Quinn Ewers, für alle, die es nicht wussten, Quinn Ewers war der Nummer 1 Recruit aus der Highschool, oder Nummer 1 Quarterback wenigstens, war committed zu Ohio State, war dann der Backup da, hat sich dann entschieden, wegzutransfern. Und sein ehemaliger Roommate, 1 gegen 1, gewinnt sein Duell, schlägt ihm die Pille aus der Hand und rennt das Ding für einen 88-Yard-Touchdown herein am Ende des Spiels. Also Fumble-Return für einen Touchdown.
Gibt's einen geileren
Sorry, 83 Yards.
Gibt's einen geileren Spielzug. Und es war halt nicht nur so, er hat nicht den Ball davon rausgeschlagen und ihn dann genommen, sondern er hat halt wirklich ihn, also er hat Quinn Ewers auch komplett umgerannt einfach. Der Ball ist dabei weggeflogen, irgendwie so gebounced, dass er irgendwie gerade aufgestanden ist und genau in seine Arme gefallen. Also wirklich so, wie so ein perfekter, also so perfekter kannst du einen Strip-Sack nicht irgendwie machen. Und da hat alles gepasst, vom Bounce des Balles zu dem Dip der Schulter und keine Ahnung. Also das war ein geiler Spielzug und das war natürlich dann, wie sagt man, der letzte Nagel im Sarg für die Texas Longhorns. Also danach ging dann gar nichts mehr. Dann hat US noch eine Interception geworfen, nach 3 Spielzügen nur 6 Yard Gain und dann war Ende des Spiels. Also da ging dann gar nichts mehr und Ohio State auf jeden Fall verdient im National Championship und was auch crazy ist jetzt, dass der 7. und 8. Seed sind jetzt im National Championship und Seed 1 bis 6 alle draußen.
Bruder, das ist so krass.
Das hätte auch keiner gedacht jetzt.
Das ist so krass. Und dann in der NFL hat man es halt komplett anders, weil all die Top-Seeds momentan alles gewinnen.
Ja.
Also, ja.
Das ist Football, das ist geil.
Das einzige Team, das nicht Top-Seed war, das gewonnen hat, oder halt der higher Seed, waren die Commanders. Aber ja, das ist so krass. College-Football macht Spaß. Das zeigt wirklich... Ja, du kannst ein oder zwei blöde Niederlagen haben, aber dann kommst du durch dieses Turniersystem, schlägst das beste Team in der Nation, was Oregon war, und auf jeden Fall, keiner kann dir das entnehmen. Notre Dame, 100% verdient, wie die jetzt halt im Finale stehen, haben die besten Teams geschlagen. Ohio State haben die besten Teams geschlagen. Für mich ist das das erste Mal, wo man wirklich sagen kann, egal mit diesen hätte Fahrradkette, hätten wir gegen die gespielt, nee, du hast jetzt eine richtige Chance, einfach dieses Turnier zu gewinnen und bist National Championship. Boom. Haben wir dieses Jahr so. Ich glaube, keiner kann irgendwelche Debatten draus machen. Notre Dame, Ohio State, zwei besten Teams der Nation momentan im National Championship Game. Geiler geht es nicht.
Auf keinen Fall. So, ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles durch. Wir haben die News, wir haben die beiden Spiele Recap gemacht. Was wir auf jeden Fall noch machen wollen, habe ich ja eben schon einmal zwischendurch kurz angeteased. Einmal kurz darüber reden, wie es weitergeht. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Also, Plan ist folgender. Wir wollen auf jeden Fall noch eine Preview-Folge, weil, okay, erstmal ich gehe andersrum ran. Das National Championship ist von Montag auf Dienstag nächste Woche. Also jetzt im Endeffekt in einer Woche, also genau in einer Woche zu dieser Uhrzeit jetzt. Also eigentlich in einer Stunde, in einer Woche im Endeffekt, weil es ja 1.30 Uhr von Montag auf Dienstag ist. Also jetzt genau, wo wir gerade aufnehmen, in einer Woche. Und wir haben uns gedacht, okay, wir wollen auf jeden Fall noch eine Preview machen, aber weil es ja Dienstag sozusagen schon ein Recap wäre, müssen wir noch eine Folge irgendwie davor aufnehmen. Heißt, aktuell ist gerade der Plan, wir machen bis Freitag oder wir machen Sonntag noch eine Folge, die dann Montagmorgen erscheinen wird. Dann habt ihr noch den kompletten Montag und könnt euch die Preview reinziehen vom National Championship, wo wir dann ein bisschen drüber reden, was denken wir, was sind die Player to watch, was sind die Storylines, wo wir alles nochmal beleuchten werden. Und dann werden wir am Dienstag direkt Hangover-Style die Recap-Folge machen und über das National Championship reden, was dann die letzte Folge sein wird, bis wir aus unserer Frühlingspause wiederkommen und dann in einen kompletten Draft-Modus gehen. Wann wir wiederkommen, werden wir uns bis dahin nochmal genau überlegen, dass wir es in der letzten Folge kommunizieren, wann der Tag ist und wir dann wiederkommen, also wie lange wir genau Pause machen, das wissen wir noch nicht, aber so ist momentan der Fahrplan. Wir werden Freitag, wie gesagt, oder Sonntag aufnehmen, aber die Folge kommt auf jeden Fall nächste Woche Montag raus, dass ihr den ganzen Tag habt, also von Sonntag auf Montag Mitternacht sozusagen geht die Folge online für die Preview vom National Championship.
Boom.
Habe ich es richtig erklärt, oder?
Mic drop, ja, perfekt, perfekt.
Super, alles klar.
Give it up für Hansi.
Ja, let's go. Okay. Let's go. Ich will selbst so.
Du hypst dich einfach let's sehr. Let's
go. Give it up für Hansi. Let's go. Ey, ich brauche gleich auch ein koffeinhaltiges Getränk mit noch ein bisschen was anderem drin.
Das ist, wenn du an ins Gym gehst und die Person, die da ist, die dich reinlässt und sagt, ja, hab ein gutes Workout. Ah ja, du auch.
Ja, die ganzen Videos
sind dann, genau das Gleiche.
Aber ich liebe diesen Social-Media-Trend, wo dann so, wie?
Ich auch?
Und dann bist du auf einmal so diesen Gym-Clothes, weißt du, und dann machst du auch so ein Workout. Das ist ganz geil. Alright. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag früh und dann noch am Dienstag. Montag die Preview, Dienstag das Recap. Danach gehen wir in die Frühlingspause. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer hat Dominik die letzten Worte.
Class is dismissed.